Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel.
Die heutige Sendung beschäftigt sich mit Mitarbeiterbeteiligung zur Krisenbewältigung. Wir hören Ausschnitte eines Vortrags des Wirtschaftswissenschaftlers Dr. Henrik Steinhaus.
Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist.
Das Unternehmen in eine Schieflage geraten, kann schon mal passieren. Wenn diese Schieflage sich aber ausweitet, dann kann daraus eine Krise entstehen. Und wie wird heute üblicherweise eine Krise überwunden? Meist folgt in einer Krise eines Unternehmens Stellenabbau. Aber es gäbe ganz viele andere Möglichkeiten, aus Krisen gestärkt herauszukommen. In der heutigen Sendung hören wir eine selten angewendete Form der Krisenbewältigung, die Mitarbeiterbeteiligung im Unternehmen. Der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Henrik Steinhaus hat jahrelang Unternehmen analysiert, um die Wirkungsweise der Mitarbeiterbeteiligung in Krisensituationen aufzuzeigen. Schon Albert Einstein erkannte, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Folgen wir dem Vortrag von Dr. Henrik Steinhaus.
Es gibt standardisierte Beteiligungsformen in Deutschland, die sich entwickelt haben. Ich rede jetzt schwerpunktmäßig über die materiellen Beteiligungen. Wenn wir über Eigenkapitalbeteiligung oder Belegschaftsaktien sprechen, dann sind das immer materielle Beteiligungen, wo sich finanziell am Unternehmen beteiligt wird. Es gibt die Erfolgsbeteiligung, wo die Belegschaft partizipiert am Unternehmenserfolg. Das können die klassischen Gewinnbeteiligungen sein, es können aber auch Ertragsbeteiligungen sein, wie man sie aus dem Vertrieb kennt, wo man am Umsatz beteiligt wird. Es können Leistungsbeteiligungen sein, in der einfachsten Form der Akkordlohn. Das ist letzten Endes nichts anderes als eine Leistungsbeteiligung. Oder es gibt die sogenannten Beteiligungen an der Wertentwicklung. Letzten Endes sind Belegschaftsaktien ein Stück weit auch eine Beteiligung an der Wertentwicklung, aber natürlich auch eine Eigenkapitalbeteiligung. Und dann auf der Kapitalbeteiligungsseite gibt es die Fremdkapitalbeteiligung. Das heißt, wenn die Mitarbeiter Darlehen ins Unternehmen geben oder Genussrechte erhalten oder ähnliches. Es gibt Mischformen der Kapitalbeteiligungen. Das sind dann so stille Beteiligungen oder ähnliches. Und es gibt die klassische Eigenkapitalbeteiligung, die dann je nach Rechtsform ausgestaltet wird im Sinne von Halten von Anteilen an der GmbH oder Belegschaftsaktien bei der AG. Das sind so die Beteiligungsformen. Und ich habe untersucht, wie diese Beteiligungsformen auf die Unternehmen wirken und ob die in unterschiedlicher Intensität auf die Unternehmen wirken. Und habe dabei festgestellt, dass es dort tatsächlich Unterschiede gibt, je nach Beteiligungsform. Zunächst ganz allgemein, Einflüsse einer Mitarbeiterbeteiligung auf Unternehmen. Ich habe 93 internationale Studien bis 1980 zurückgehend zusammengetragen, die zu Mitarbeiterbeteiligung gemacht wurden und habe aus diesen Studien die Kernaussagen zusammengefasst, einfach um nachweisen zu können, dass es mittlerweile in der Wissenschaft, sage ich mal, aber auch in der Praxis einen breiten Konsens darüber gibt, dass Mitarbeiterbeteiligung, egal in welcher Form zunächst, positive Wirkungen auf Unternehmen haben. Und ich habe diese Wirkungen klassifiziert in Wirkungen auf Ressourcen. Das heißt, alles, was das Unternehmen an materiellen Ressourcen hat, sei es schwerpunktmäßig Kapital, aber auch natürlich die Belegschaft selbst, die Personalressourcen. Und in die Wirkungen auf die sogenannten institutionellen Elemente, also die ganzen Soft Facts wie Werte, Normen, Wissen, aber auch im Unternehmen gelebte Kultur oder Schemata. Und es lässt sich ganz gut in diese Hard- und Soft Facts unterscheiden. Man kann feststellen, dass im Hinblick auf Wirkung auf Ressourcen Mitarbeiterbeteiligungen stark performance-steigernd für Unternehmen wirken, dass je stärker die Mitarbeiterbeteiligung ist, der Performance-Effekt steigt. Mitarbeiterbeteiligungen werden vor allen Dingen in Amerika, ist es gang und gäbe, zur Abwehr feindlicher Übernahmen eingesetzt. Da spielen Belegschaftsaktien eine ganz große Rolle, weil halt eben diese Aktien sozusagen einen relativ sicheren Hafen gefunden haben und dann nicht mehr so fungibel am Markt sind. Natürlich sind die auch verkaufbar, aber die Belegschaft hat in der Regel eigentlich ein relativ starkes Interesse, stabile Verhältnisse im Unternehmen zu behalten und die nicht ständig zu kaufen und verkaufen, wie das Fonds oder ähnliche Investoren tun. Je höher die Intensität im Unternehmen der Mitarbeiterbeteiligung ist, das heißt, je größer der Anteil der beteiligten Mitarbeiter ist, desto stärker wird der Performance-Effekt verstärkt. Und es gibt Studien, die belegen, dass es einen optimalen Beteiligungsgrad gibt in Unternehmen. Das ist sehr interessant. Da gibt es im Prinzip wie so eine Glockenkurve, kann man fast sagen. die zeigt, dass ich eigentlich erst, um positive Effekte zu erzeugen im Unternehmen, einen gewissen Beteiligungsgrad brauche. Und dass, wenn aber dieser optimale Beteiligungsgrad auch überschritten wird, dann durch die Abstimmung, die dadurch notwendig wird, wo alle gleich beteiligt sind, dass dann diese Abstimmprobleme, die dadurch entstehen können, ein Flexibilitäts- und ein Reaktionshemmnis fürs Unternehmen selbst ist und dass es deshalb so eine Art optimalen Beteiligungsgrad gibt. Und es ist immer gut, wenn es langfristige und kurzfristige Anreize gibt, die den Performance-Effekt verstärken. Das heißt, gerade Beteiligung an Wertentwicklung und Ähnliches setzt hier nochmal konkret Anreize. Bei den kurzfristigen Wirkungen, da ist es so, dass die Mitarbeiterbeteiligung die Arbeitszufriedenheit steigert, weil man sich halt mit dem Unternehmen stärker identifiziert. Es gibt fluktuationssenkende Wirkungen. Es gibt Wirkungen auf die Einbindung. Die Mitarbeiter fühlen sich mit ihrem Unternehmen stärker identifiziert und eingebunden. Und Mitarbeiterbeteiligungen steigern auch extern gegenüber, Banken, Finanzierern gegenüber, das Vertrauen, weil einfach die Externen sagen, na, wenn sich die Mitarbeiter selbst an dem Unternehmen beteiligen, die müssen ja wissen, was im Unternehmen passiert, dann ist das ein eindeutiges Vertrauensindiz für andere externe Investoren. Und dann gibt es die Soft Facts, die Wirkung auf diese institutionellen Elemente, Werte, Normen, Wissen und die Kultur oder Schemata im Unternehmen. Das heißt, Commitment wird dort immer wieder genannt in den Studien, motivationssteigernde Wirkungen. Und dann, das ist so ein neudeutscher Begriff, den man schlecht übersetzen kann, die sogenannte Psychological Ownership. Das heißt, Identifikation, Sinnstiftung dadurch, dass man das Gefühl hat, das Unternehmen auch ein Stück weit halt eben zu besitzen. Bei den Normen, es ist nachgewiesen, dass die Mitarbeiterbeteiligung Fehlzeiten reduziert, dass in Unternehmen mit einer ausgeprägten Mitarbeiterbeteiligung die Arbeitssicherheit gesteigert wird und dass Arbeitsunfälle zurückgehen, weil die Mitarbeiter verantwortlicher miteinander und auch mit den Aufgaben, die sie gestellt bekommen, umgehen. Und es werden dadurch letzten Endes auch Risiken für Unternehmen gesenkt. Also ja, vielleicht für die Banken mal ein ganz guter Hinweis. Sie sollten vielleicht ihre ganzen Fondsmanager und die Investmentbanker an dem Eigenkapital des Unternehmens beteiligen. Vielleicht würde das bei dem einen oder anderen die Risiken, die da eingegangen werden, ein bisschen reduzieren. Beim Wissen ist es so, dass man stärker die Unternehmensziele versteht, sich mit den Unternehmenszielen anfängt zu identifizieren. Es ist nachgewiesen, dass Differenzen zwischen Management und Mitarbeitern reduziert werden. Hängt natürlich auch immer von der Stärke der Mitarbeiterbeteiligung ab. Und dass in der Regel notwendige Veränderungen in Unternehmen von Mitarbeitern stärker mitgetragen werden, wenn sie auch beteiligt sind. Dieser Schemata-Begriff, der kommt eher so aus der Kultur. Das heißt, das sind gelebte Praktiken im Unternehmen. Da stellt man fest, dass die Mitarbeiter, wenn sie beteiligt sind, auch versuchen, mehr Einfluss auf das Unternehmen zu gewinnen. Zumal, wenn das in der nennenswerten Größenordnung ist, es wird die Kooperationsbereitschaft unter Mitarbeitern gestärkt. Die Partizipation im Unternehmen, das heißt auch die Zusammenarbeit zwischen Führung und Mitarbeitern wird gestärkt und die Flexibilität des Unternehmens steigt. Also es ist Common Sense, dass es einfach diese Positiveffekte gibt. Und dann war für mich der nächste Schritt zu schauen, welche Mitarbeiterbeteiligungsform wirkt hier besonders positiv. Oder gibt es überhaupt Unterschiede in der Wirkung zwischen den Beteiligungsformen? Vielleicht noch einen ganz kurzen Zwischenschritt. Und zwar, ich habe über materielle Beteiligung jetzt gesprochen. Das ist all das, was mit Eigentum zu tun hat, also wo ich Aktien besitze, wo ich Anteile besitze. Es gibt natürlich auch immaterielle Beteiligung. Das sollte man nicht vergessen. Und die spielt auch eine ganz, ganz maßgebliche Rolle. Also traditionell gibt es hier die Sichtweise auf die Beteiligung aus den unterschiedlichen Interessensgruppen oder Sozialpartnern. Also die Unternehmer verstehen unter einer immateriellen Beteiligung eigentlich immer so ein bisschen mit Unternehmertum, also dieses Entrepreneurship im Unternehmen, dass man die Mitarbeiter dazu begeistert, dass sie halt eben praktisch unternehmerisch im Sinne des Unternehmens selbst agieren. Und dann gibt es auf der anderen Seite der Sozialpartner sozusagen, die Gewerkschaft und die Belegschaft, die eigentlich schwerpunktmäßig das Interesse der Mitbestimmung hat, also Einfluss ausüben auf das, was im Unternehmen passiert, was mit dem Unternehmen passiert. Das sind beides Formen, wenn auch jetzt aus unterschiedlichen Blickwinkeln, die immateriell sind, also wo es nicht darum geht, dass man tatsächlich Eigentum am Unternehmen erwirbt, sondern dass man Einfluss auf das Unternehmen bekommt. Und dann gibt es praktisch als dritten Kreis die materielle Beteiligung, das Miteigentum. Und wenn man sich das anschaut, dann kommt eigentlich die Literatur zu dem Schluss, dass das Optimum dort gefunden wird, wo das im Gleichklang steht. Also wenn ich nur Miteigentum besitze, ohne Einfluss ausüben zu können, dann führt das nicht zu den positiven Effekten, die ich erzielen kann. Wenn das im Gleichklang steht und ich auch das Gefühl habe, ich kann beeinflussen, ich kann Einfluss nehmen auf die Regeln im Unternehmen, auf die Koordination im Unternehmen, auf die Unternehmensstrategie und auf die Unternehmenspolitik. Es ist klar, also dass dieser Gleichklang eigentlich erst dann entsteht, wenn auch tatsächlicher Einfluss ausgeübt werden kann und wenn das Miteigentum halt eben auch so bedeutend ist, dass man Regeln im Unternehmen verändern kann.
Die Mitarbeiterbeteiligung hat viele positive Aspekte. Ein Mitarbeiter will stabile Verhältnisse in seinem Unternehmen. Wenn Aktien in Belegschaftshand sind, dann werden diese Aktien langfristig gehalten, denn die Belegschaft hat kein Interesse, die Aktien zu kaufen und zu verkaufen, so wie das die Fondsgesellschaften machen. Mitarbeiterbeteiligung stärkt darüber hinaus das Vertrauen gegenüber Externen, zum Beispiel den Banken. Wenn die Externen erkennen, dass sich die Mitarbeiter selbst an dem Unternehmen beteiligen, dann ist das ein eindeutiges Vertrauensindiz für externe Investoren. Durch Mitarbeiterbeteiligung sind sogar Arbeitsunfälle rückläufig, denn die Mitarbeiter gehen verantwortlicher miteinander und mit ihren Arbeitsaufgaben um. Auch Meinungsverschiedenheiten zwischen Management und Mitarbeitern werden reduziert. Welche Formen der Krise es für Unternehmen gibt, hören wir nach der Pause.
Eine Tätigkeit, die ohne Freude ausgeübt wird, ist für einen Menschen geistig und moralisch erniedrigend. Oscar Wilde.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Mitarbeiterbeteiligung zur Krisenbewältigung. Wir hören Auszüge eines Vortrags des Wirtschaftswissenschaftlers Dr. Henrik Steinhaus. Mitarbeiterbeteiligung gibt es auf drei Arten. Neben materieller Beteiligung, zum Beispiel über Aktien, gibt es auch immaterielle Beteiligungen, zum Beispiel das Mitunternehmertum. Aber auch über Mitbestimmung, ebenfalls eine immaterielle Beteiligung, kann der Mitarbeiter Einfluss auf sein Unternehmen ausüben. Die positiven Wirkungen der Mitarbeiterbeteiligung verstärken sich, wenn Mitunternehmertum, Miteigentum und Mitbestimmung zueinander im Gleichklang stehen. Folgen wir weiter dem Vortrag von Dr. Henrik Steinhaus.
Ich habe diese 7 Beteiligungsformen einfach mal nach ihren Wirkungen klassifiziert und dann auch diese Wirkungen abgeleitet. Da gibt es solche Wirkungstabellen, die habe ich erstellt. Da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, sondern im Wesentlichen das Ergebnis zeigen. Und zwar lässt sich feststellen, dass die stärkste Wirkung, die stärksten Positiveffekte erzeugt werden durch die Eigenkapitalbeteiligung. Also dass man wirklich klassisch Miteigentümer des Unternehmens wird und dadurch halt eben am Erfolg des Unternehmens partizipiert, aber auch Einfluss bekommt auf die Regeln im Unternehmen. Schwächere positive Effekte erzielt man mit der Beteiligung an der Wertentwicklung, weil das gerade über diesen langfristigen Charakter doch stark steuernd wirkt, positiv steuernd wirkt. Und über die Mischform der Kapitalbeteiligung, weil durch diese Mezzaninenanteile habe ich starke Informationsrechte, unter Umständen auch teilweise Mitwirkungsrechte. Und die Gewinnbeteiligung ist eine stark positiv performanceerhöhend wirkende Beteiligungsform. Einfach, weil klar, wenn ich an dem Gewinn partizipiere, habe ich auch eine entsprechende Motivation, mich für die Ziele des Unternehmens, die wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens einzusetzen. Nicht ausschließlich positive Effekte hat die Leistungsbeteiligung. Die ist im Prinzip in der Wirkung auf die institutionellen Elemente neutral, in die Wirkung auf die Ressourcen kann sie negativ sein. Das ist auch das, was man sowohl bei der Ertrags- als auch bei der Leistungsbeteiligung sieht, weil dort geht die Verantwortung praktisch nicht einher mit dem, was man zurückgewinnen kann. Also wenn ich halt eben Investmentbanker bin, dann trage ich im Prinzip kaum ein Risiko, aber habe hohe Gewinnchancen, wenn halt eben das Kapital, das ich dort manage, irgendwie in riskanten Spielchen sich dann munter vermehrt. Aber wenn es halt weg ist, dann ist es halt weg. Dann kriege ich in der Regel auch keine Strafe in dem Sinn. Also insofern wegen dieses sehr ambivalent, diese beiden Beteiligungsformen. Und die Fremdkapitalbeteiligung ist einfach zu weit weg, um eine Wirkung zu entfachen, weil da bin ich nichts anderes wie ein Finanzierer fürs Unternehmen. Ich habe ein Verzinsungsrecht, in der Regel nur eingeschränkte Informationsrechte überhaupt. Und insofern geht von der Fremdkapitalbeteiligung an der Stelle eigentlich keine maßgeblich positive Wirkung auf das Unternehmensgeschehen aus. Leistungsbeteiligung ist im Prinzip das wie ein Akkordlohn oder ähnliches, wo ich für konkret in meinem Arbeitsumfeld liegende Tätigkeiten, wenn sie gut gehen, sozusagen eine Prämie kriegen. Eine Provision. Ja, eine Provision wäre eher Ertragsbeteiligung. Umsatz, das hat man im Vertrieb sehr oft, also so Umsatzbeteiligungen. Und da ist auch das Problem an der Ertragsbeteiligung, wenn ich auf einen Umsatz Provision kriege, dann frage ich nicht, ob der Umsatz profitabel ist oder nicht, sondern dann gucke ich nur nach dem Umsatz. Und das kann ein Problem sein. Und bei der Leistungsbeteiligung ist es eigentlich ähnlich. Da geht es halt eben auf Stückzahl oder auf sonst irgendeine Erfolgsgröße. Und der dahinterstehende wirtschaftliche Erfolg kann dadurch leiden. Und deshalb ist der Effekt da auch nicht immer positiv. In einem zweiten Schritt, es ging ja um Krisenbewältigung. Jetzt musste ich das Ganze irgendwie zusammenkriegen mit einem Beitrag in der Krise, in der Unternehmenskrise und Krisenbewältigung. Dazu bin ich hergegangen und habe aus der Literatur gibt es Krisentypologien für Unternehmenskrisen und ich habe mich hier einer der zumindest im deutschsprachigen Raum verbreitetsten Krisentypologie bedient, die 12 Krisentypen für Unternehmen unterscheidet. Also ist einfach mal auch empirisch so erhoben worden, dass wenn man sich Unternehmenskrisen anguckt, die im Prinzip in diese 12 Krisentypen klassifiziert werden können. Da gibt es noch andere Typologisierungsmuster. Ich musste mich dann für eins entscheiden. Ich habe eins genommen, das eigentlich so in der Wissenschaft im Prinzip sehr stark akzeptiert ist und auch in der Praxis eigentlich sehr stark Beachtung findet. Und diese Krisentypen, die dort klassifiziert werden, sind personenverursachte Krisen, also schwerpunktmäßig Unternehmerkrise oder Führungskrise, sogenannte institutionelle Krisen, Strategiekrise, Organisationskrise, Informationskrise oder Human-Ressourcen-Krise und erfolgswirtschaftliche Krisentypen wie Absatzkrise, Innovationskrise, Produktionskrise und Beschaffungskrise oder finanzwirtschaftliche Krisen wie Eigenkapitalkrise oder Fremdkapitalkrise. Also die Unternehmen können klassisch in eine oder mehrere dieser Krisen geraten. Diese Krisen sind leider sozusagen auch kumulativ. Also wenn ich über Jahre hinweg eine Unternehmerkrise habe, also im Prinzip der zentrale Lenker des Unternehmens die falsche Person ist, dann ist es hochgradig wahrscheinlich, dass das Unternehmen zusätzlich noch eine Strategiekrise bekommen kann und darüber irgendwann auch eine Eigenkapital- und eine Fremdkapitalkrise. Also die können sich kumulieren. Aber grundsätzlich gibt es diese 12 Krisentypen und hinter diesen 12 Krisentypen steht wieder ein ganzes Set, das ist empirisch sehr stark erforscht worden, von Ursachen, die zu diesen einzelnen Krisen führen. Und das war für mich der Ansatzpunkt, dass ich mir diesen Ursachenkatalog, der hinter den einzelnen Krisen steht, hergenommen habe und dann einfach geguckt habe, diese ganzen Performance- und Positiveffekte der Mitarbeiterbeteiligung, auf welche Ursachen der Krise wirkt das eigentlich und hilft dann, diese Krise zu bewältigen. Und analog zu den Mitarbeiterbeteiligungsformen ist hier in diesem Portfolio abgetragen, welche Krisen besonders gut oder positiv durch eine Mitarbeiterbeteiligung unterstützt werden können. Das ist schwerpunktmäßig die Eigenkapitalkrise, weil ich über die Mitarbeiterbeteiligung in der Lage bin, praktisch frisches Kapital ins Unternehmen zuzuführen, zwar nur im begrenzten Umfang, aber immerhin. Das ist die Unternehmerkrise, die Führungskrise, die Organisationskrise, die Human-Ressourcen-Krise und die Innovationskrise. Also diese 6 Krisentypen, Eigenkapitalkrise und die 5 Krisentypen werden positiv durch Mitarbeiterbeteiligungen beeinflusst. Keinen Einfluss stellt man fest bei Informationskrise, Absatzkrise, Produktionskrise, Beschaffungskrise und Fremdkapitalkrise. Also wenn sich ein Unternehmen in einer dieser Krisentypen befindet, dann hilft eine Mitarbeiterbeteiligung bei der Krisenbewältigung. Ist neutral, also schadet auch nicht, aber hilft auch nicht. Und es gibt die Strategiekrise, die hat eine besondere Position, die ist sozusagen ambivalent. In der Wirkung auf die institutionellen Elemente wirkt die Mitarbeiterbeteiligung in der Strategiekrise positiv, weil im Prinzip dann das Management, das vermutlich für die Strategiekrise verantwortlich ist, Leitplanken gesetzt kriegt durch die Mitarbeiterbeteiligung, die dann damit stärkere Rechte erfahren, auch auf das Management Einfluss zu nehmen. Aber über die Mitarbeiterbeteiligung werden in der Regel Ressourcen dem Unternehmen zugeführt, also im Zweifel Eigenkapitalmittel oder sonstige finanzielle Mittel, die, wenn man in die falsche Richtung läuft, den Effekt, in die falsche Richtung zu laufen, noch verstärken können. Also im schlimmsten Fall wird dann der Beitrag der Mitarbeiter dazu verwendet, praktisch, wenn man vorm Abgrund stand, dann noch den letzten Schritt zu tun. Und das sollte natürlich tunlichst vermieden werden. Insofern ist das mit der Strategiekrise eine ambivalente Situation, wo man besonders darauf achten muss, wenn man überlegt, eine solche Beteiligung aufzusetzen, dass dann die Leitplanken auch so gesetzt sind, dass die Mittel, die dadurch dem Unternehmen zugeführt werden, auch adäquat für eine Krisenbewältigung verwendet werden. Wenn man die beiden Abbildungen zusammenführt, dann lässt sich feststellen, dass natürlich die Beteiligungsform, die sehr stark positiv wirkt, dann auch in der Wirkung auf die Krisen, auf die sich eine Positivwirkung haben erkennen lassen oder ableiten lassen, natürlich dann auch ideal wirkt. Das heißt, mit der Eigenkapitalbeteiligung kann ich den größten Krisenbewältigungsbeitrag leisten in den 6 Krisen, die hier in ihren Ursachen praktisch durch die Mitarbeiterbeteiligung positiv beeinflusst werden und damit überwunden werden können. Grundsätzlich ist ein Ergebnis meiner Arbeit gewesen, dass keine Beteiligungsform negativ auf Krisen wirkt, krisenverstärkend. Es ist immer im Zweifel neutral. Das heißt, es bringt im Zweifel keinen Positiveffekt für die Krisenbewältigung, aber es ist nie in keinem Fall krisenverstärkend. Zumindest ließ ich das aus den Studien und aus meinen Überlegungen nicht nachweisen oder ableiten. Den stärksten Positiveffekt bekomme ich über die Eigenkapitalbeteiligung und es gibt 6 dieser standardisierten, erforschten Krisentypen, die einen positiven Beitrag gerade durch die Eigenkapitalbeteiligung erfahren können. Bei der Strategiekrise als 7. Krisentyp hängt es halt eben davon ab, ob im Prinzip die Mittel, die zugeführt werden im Unternehmen durch die Mitarbeiter selbst, ob die adäquat eingesetzt werden für die richtige Strategie sozusagen.
Mitarbeiterbeteiligung wirkt zwar nicht bei allen Formen einer Krise positiv, aber Schaden tut sie nie. Mit einer Eigenkapitalbeteiligung kann ich den größten Krisenbewältigungsbeitrag leisten. Beispiele über Krisensituationen von Unternehmen hören wir nach der Pause.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für nur 60 € im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel. Wir sind Gast eines Vortrags zum Thema Mitarbeiterbeteiligung zur Krisenbewältigung von Dr. Henrik Steinhaus. Für Krisen gibt es verschiedene Ursachen, aber es gibt auch verschiedene Formen der Krisenbewältigung, wobei eine Mitarbeiterbeteiligung sich durchaus positiv auf die Unternehmen auswirken kann. Hören wir im Folgenden einige Beispiele.
Ich habe dann nochmal versucht, das Ganze anzuwenden auf Fälle, die seinerzeit stark durch die Presse gingen. Deshalb ist jetzt hier die Unternehmenssituation auch abgestellt auf 2019. Die Gruppe ist damals in Schieflage geraten, weil sie sich verhoben haben bei einer Akquisition. Also man könnte sagen, hier steht Orientierungskrise, das ist ein Synonym für Strategiekrise. Eine klassische Strategiekrise, das Management hat im Prinzip eine falsche strategische Entscheidung getroffen und dadurch verursacht eine Eigenkapitalkrise. Wenn man für die Strategiekrise spricht, dass man zukünftig nicht mehr solche Übernahmeentscheidungen unreflektiert, sage ich jetzt mal vorsichtig, trifft, entsprechende Leitplanken setzt, dann und davon ausgeht, dass das im Prinzip ein einmaliges Abrutschen des Unternehmens war, das im Prinzip aber einen gesunden Kern und ein leistungsfähiger Automobilzulieferer und ähnliches ist, dann hätte man hier zu dem Schluss kommen können, dass eine Mitarbeiterbeteiligung durchaus auch für die Mitarbeiter, also nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die Mitarbeiter etwas Positives gewesen wäre und man hier im Prinzip dann die Mitarbeiter bei der Überwindung dieser Krise auch an den zukünftigen potenziellen Erfolgen des Unternehmens hätte beteiligen können und somit im Prinzip, wenn die Mitarbeiter bereit gewesen wären, ich weiß nicht, wie das damals genau gestaltet worden ist, aber wenn ein Sanierungsbeitrag durch die Mitarbeiter geleistet worden wäre und für diesen Sanierungsbeitrag eine Beteiligung gewährt worden wäre, hätte man die Chance gehabt, dann halt eben nach Überwindung der Krise auch einen entsprechenden Positivbeitrag wieder zurückzuerlangen. Ein zweites Beispiel ist Opel, das auch sehr stark durch die Medien ging, wo man ja im Prinzip kurz vor der Beteiligung stand und das implementieren wollte und dann der Mutterkonzern Opel doch nicht verkauft hat an Magna. Wäre es an Magna verkauft worden, dann hätte dort das Aufsetzen einer Mitarbeiterbeteiligung und die finanzielle Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmen eine maßgebliche Rolle mitgespielt. Insofern ist es dann nicht zustande gekommen, aber da muss man jetzt, ich sag mal aus meiner theoretischen Brille, ich kenne ja die Praxis nicht, also ich kenne die Praxis schon, aber nicht die Praxis von Opel, da war ich jetzt nicht dabei oder nicht im Unternehmen mit drin, aber aus der Theoriebrille drauf geschaut, muss man einfach feststellen, dass Opel primär eine Innovations- und eine Absatzkrise schon seit Jahren durchlebt und dass einfach vor allem die Absatzkrise nicht durch eine Mitarbeiterbeteiligung maßgeblich in ihren Ursachen bekämpft werden kann. Natürlich führt dann so eine Absatzkrise irgendwann kumulativ auch zu einer Eigenkapitalkrise, wenn das Kapital einfach aufgezehrt ist. Aber hier ist dann die Frage, das muss man sich dann sehr sorgfältig betrachten, werfe ich hier nicht schlechtem Geld noch Gutes hinterher. Also wenn dann die Beiträge der Mitarbeiter, das sind ja in der Regel überschaubar, dazu führen, dass man noch 2 Jahre weiterkommt und dann wieder am selben Punkt steht, dann sollte man das halt sein lassen. Und insofern, wie gesagt, von außen analytisch betrachtet, war das ein Krisentyp, der das Unternehmen ja schon über lange Zeit zugesetzt hat, der für eine Mitarbeiterbeteiligung vielleicht nur so bedingt empfehlenswert gewesen wäre. Vielleicht noch ein allgemeines Statement dazu. Es gibt relativ wenige Beispiele von Mitarbeiterbeteiligungen in Krisen selbst. Also das ist noch zum einen ein relativ unerforschtes Feld. Also ich musste da in großen Teilen explorativ tätig sein und konnte wenig empirisch arbeiten, weil es einfach nicht oft eingesetzt wird als Krisenbewältigungsinstrument. Es gewinnt da gerade im Moment so ein bisschen stärker an Aufmerksamkeit. Aber es gibt schon durchaus ein paar Positivbeispiele und eins auch aus einem Konzernverbund. Und zwar gibt es die Flugwerke Pfalz, die zum Airbus-Konzern gehört haben oder zu EADS. Und die sind, hat sich EADS oder Airbus von diesem Werk trennen wollen. Und es kam dort tatsächlich eine Mitarbeiterbeteiligung, eine Eigenkapitalbeteiligung in der Form zustande, dass die Mitarbeiter einen großen Teil der Prozente dieses Werkes übernommen haben. Und Airbus wollte die Produktion aus diesem Werk verlagern. Und es ist nicht gelungen, einen Lieferanten so aufzubauen und zu entwickeln, dass er das Qualitätsniveau praktisch der Zulieferprodukte aus diesen Flugzeugwerken Pfalz erreichen konnte. Airbus war über die, natürlich mit der Übergabe des Werkes an die Mitarbeiter und an, also haben sich noch andere beteiligt, aber die Mitarbeiter waren ganz maßgeblich beteiligt an dem Unternehmen dann. Das heißt, über die garantierten Abnahmemengen hinaus ist es nicht gelungen, einen anderen Lieferanten, der ähnlich qualitativ fähig war, aufzubauen. Und Airbus war weiter gezwungen, praktisch die Produkte von diesem Werk teuer einzukaufen. Und nach 4 oder 5 Jahren gab es aus meiner Sicht jetzt leider, weil ich natürlich ein großer Freund von Mitarbeiterbeteiligung bin, aber gab es einen Investor, der das Unternehmen kaufen wollte, und die Mitarbeiter haben die Option ergriffen und haben ihre Anteile verkauft und haben ein X-faches ihres Einsatzes bei diesem Verkauf wieder erlöst. Also da hat man selbst mit einer relativ kleinen Investition dann mehrere hunderttausend zurückbekommen. Also von daher durchaus verständlich, dass man so eine Chance dann ergreift. Aber das zeigt, dass es durchaus möglich ist in Krisensituationen, also ich denke jetzt nochmal an Karstadt oder Ähnliches, wo die Mitarbeiter sehr viel Geld einfach nicht in Form von, also Geld einbringen in Unternehmen muss ja nicht heißen, ich mache die Sparbüchse auf und hol da Geld raus und leg das ins Unternehmen ein. Beiträge sind ja auch Lohn- und Gehaltsverzichte, Nicht-Teilnahme an Tariferhöhungen und. Und diese ganzen Beiträge, die kann man ja sehr schön monetarisieren und dann ist das sehr schnell eine sehr große Summe an Geld, die man in so ein Unternehmen als Belegschaft einbringen kann. Und wenn man dann über Anteile praktisch, was ja völlig legitim ist, machen ja andere Investoren auch, an dem Unternehmen beteiligt wird, dann hat man halt auch die Chance, wenn die Sanierung gelingt, wenn das Unternehmen irgendwann mal verkauft wird oder wieder auf die Beine kommt, über diese Anteile auch an dem Erfolg zu partizipieren. Und insofern finde ich persönlich die Entwicklung auch im gewerkschaftlichen Umfeld, dass man zwar das kumulative Risiko nach wie vor von Beteiligungen sieht, das heißt, dass der Arbeitsplatzverlust und der Anteilsverlust für die Mitarbeiter unter Umständen zum Problem werden kann, das sorgfältig prüft, das halte ich für unabdingbar, aber dass man das nicht generell als Instrument einer Krisenbewältigung mehr ablehnt, das halte ich für sehr gut, weil ich glaube, da sind eine Menge intelligente Lösungen in Krisensituationen von Unternehmen möglich, um hier die Belegschaft am Erfolg, wenn der Turnaround gelingt, im Unternehmen dann später adäquat beteiligen zu können.
Viele intelligente Lösungen sind in Krisensituationen über Mitarbeiterbeteiligung möglich. Beispielsweise kann direkt Geld von den Mitarbeitern ins Unternehmen eingebracht werden. Mitarbeiterbeteiligung muss aber nicht unbedingt privates Kapital der Mitarbeiter abziehen. Möglich sind auch Lohn- und Gehaltsverzicht oder Nichtteilnahme an Tariferhöhungen. Die Belegschaft kann damit große Geldmengen dem Unternehmen zur Verfügung stellen, die dem Unternehmen und der Belegschaft helfen, eine Krise zu überstehen. Nochmal Zeit für eine Pause.
Eine Tätigkeit, die ohne Freude ausgeübt wird, ist für einen Menschen geistig und moralisch erniedrigend. Oscar Wilde.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Wir sind schon beim letzten Teil von Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Mitarbeiterbeteiligung zur Krisenbewältigung. Wir sind Gast bei einem Vortrag in Erlangen. Im Folgenden hören wir die Abschlussdiskussion des Vortrags von Dr. Henrik Steinhaus. Wir hören Beispiele von Firmen, die hohe Anteile von Belegschaftsaktien ihren Mitarbeitern ausgeben, und wir hören, wie Mitarbeiterbeteiligung in anderen Ländern aussieht.
Es gibt ein Beispiel, und zwar die Vereinigten Österreichischen Stahlwerke, First Alpine. Dort ist die Belegschaft relativ stark beteiligt. Und zumindest wurde es von dem Belegschaftsvertreter dort so vorgestellt, dass das den großen Vorteil hat. Ich glaube, die haben bis zu 30% der Kapitalanteile an Föst. Man muss natürlich dazu auch die historische Entwicklung kennen. Es war ein Staatsunternehmen, aber das finde ich schon auch interessant. Also wir hatten in Ostdeutschland Privatisierungen und wir hatten in den Transformationsländern des Ostblocks Privatisierungen. Und wenn auch, ich meine, es ist ja in den letzten 20 Jahren auch bei uns gute Regel gewesen, dass man staatliche Unternehmen privatisiert hat, Und da stellt sich schon die Frage, wieso der Staat nicht darauf achtet, dass in solchen Fällen gerade auch profitable Unternehmen, die da privatisiert werden, nicht zu einem gewissen Teil auch in Belegschaftshand wandern sozusagen. Also wieso müssen das immer irgendwelche Investoren sein oder sonstige Kapitalgeber? Also ich meine, als die Telekom privatisiert ist, da hätte man ja sagen können, wieso soll nicht die Telekom zu 10% oder 5% zumindest die Option gegeben werden, dass die Belegschaft sich auch an so einem Unternehmen beteiligt. Ich meine, ob die Belegschaft dann die Option ergreift, ist immer was anderes. Aber das war ja zumindest hier in Deutschland bisher überhaupt kein Thema eigentlich. Und bei Privatisierung von Staatsunternehmen ist da schon die Frage zu stellen, wieso man da nicht stärker drauf achtet. Bei Fürst war das der Fall und dadurch ist dieser hohe Anteil an Mitarbeitern zustande gekommen. Und der Vertreter, der dort vorgetragen hat, sagte, dass Metall damals Axelor gekauft hat, lag wohl auch mit daran, dass die Vereinigten Österreichischen Stahlwerke, die auch potenzielle Übernahmekandidaten gewesen wären, einfach so in so hoher Hand in Belegschaftshand waren und deshalb als Investitionsobjekt dann für so jemanden relativ uninteressant sind. Die letzte Reform dieses Mitarbeiterbeteiligungsgesetzes, das ist ja lächerlich. Die Beträge, die da steuerfrei gestellt sind, die lassen eine nennenswerte Beteiligung überhaupt nicht zu und fördern die auch nicht. Also insofern sind die Effekte, die daraus resultieren, auch die Anreize, die dort für Unternehmen gesetzt werden, so etwas zu tun, die sind marginal, die sind gleich null. Es gibt ein Stück weit eine Initiative über die EU, weil andere Länder, gerade Frankreich, da wesentlich weiter sind. Also in Frankreich ist es zum Beispiel verpflichtend, bei einer Unternehmensübergabe auch einen bestimmten Anteil des Unternehmens der Belegschaft anzubieten. Also ob die Belegschaft dann zugreift oder nicht, ist ja immer noch mal eine zweite Frage. Es gibt sicherlich viele Situationen und viele Gründe, warum man das auch nicht tun sollte. Also man muss sich da natürlich auch der Risiken bewusst sein. Aber das insofern scheint über die EU-Harmonisierung das eher positiv auf Deutschland zu wirken. Aber wir haben tatsächlich im internationalen Vergleich in Deutschland keine große Beteiligungskultur. Es gibt zwei Länder, die eine sehr viel ausgeprägtere Beteiligungskultur haben, international vielleicht zwei Regionen. Das eine ist die USA. Die sollten wir uns allerdings da nicht unbedingt zum Vorbild nehmen, weil in der USA ist die Beteiligungskultur letzten Endes aus dem Problem der Altersvorsorge entstanden. Das muss man wissen. Das heißt, dort existieren einfach nicht die Vorsorgesysteme, die wir hier glücklicherweise in Europa haben, auch wenn die an ihre Grenzen kommen und so weiter, aber wir haben zum Glück dann noch Absicherungssysteme, die dann hoffentlich auch tragen, die die USA nicht hat. Und insofern spielt dort die Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmen einfach eine starke Rolle in der Altersvorsorge. Es gibt ja in den USA diese sogenannten ESOPs, das sind die Employee Share Ownership Programs. Das ist eine sehr standardisierte Form der Mitarbeiterbeteiligung, die jedes Unternehmen praktisch wie eine Schablone einführen kann und dann solche Aktienoptionspläne oder ähnliches vorsieht, halt eben schwerpunktmäßig abgestellt auf Altersvorsorge für die Mitarbeiter. Das erleichtert natürlich, so etwas einzurichten. Und es wird zum Teil dann auch von den Unternehmen strategisch eingesetzt, um halt eben Poison Pills zu schaffen, die Investoren dann abhalten, ungewünschte Investoren und ähnliches. Also das ist sehr stark eigennutzorientiert und auf Altersversicherung abstellend als jetzt eine starke Beteiligungskultur. Ein anderes Land, wo es sehr stark verbreitet ist, ist Japan. Es gibt von Wissenschaftler, das ist ein Volkswirt, Weizmann heißt er. Der hat eine Buchveröffentlichung, die ist auch im Campus Verlag ins Deutsche übersetzt worden, die heißt Die Beteiligungsgesellschaft oder so ähnlich. Der hat untersucht, dass in Japan spielt die Mitarbeiterbeteiligung eine sehr viel größere Rolle, als das bei uns der Fall ist. Und dort spielt natürlich auch die Altersvorsorge eine starke Rolle, aber man hat einen Teil des Erfolges, den Japan genommen hat, vor allen Dingen in den 60ern und 70ern, auf diese Beteiligungskultur zurückgeführt. Also keine Fluktuation in den Unternehmen, im Prinzip hohe Verbundenheit der Mitarbeiter mit den Unternehmen. Es gibt faktisch in Japan kein börsennotiertes Unternehmen, das nicht eine nennenswerte Mitarbeiterbeteiligung auch in den Unternehmen hat. Und Japan hat ein relativ starkes Reglement auch zur Sicherstellung des Einflusses der Mitarbeiter. Und zwar wird die Beteiligung der Mitarbeiter in Japan immer durch einen Belegschaftsvertreter wahrgenommen, der interessanterweise nicht Führungskraft sein darf, aber im Unternehmen beschäftigt sein muss. Und dadurch erhält die Mitarbeiterbeteiligung sehr viel mehr Schlagkraft, weil wir diese Zersplitterung dann so stark nicht hat. und zum Zweiten auch dadurch, dass keine Führungskraft sein darf, auch wirklich Belegschaftsinteressen vertreten werden und keine Managementinteressen dann vertreten werden. Im Hinblick auf Krisenbewältigung kann das vielleicht bedeuten, dass man, wenn Unternehmensteile oder Werke aufgegeben werden, dass man mal hinguckt, ob dort nicht unter Umständen die Beteiligung der Belegschaft eine Option sein kann, um sowas weiterzuführen. Das muss man natürlich sorgfältig prüfen. Also um Gottes Willen, mir ist das sehr wohl bewusst, dass man dann den Kollegen unter Umständen da auch das sogenannte kumulative Risiko zumutet, dass sie nicht nur ihren Arbeitsplatz ins Feuer stellen, sondern dann unter Umständen auch noch das Kapital, in welcher Form auch immer sie es ins Unternehmen, auch ein Verzicht auf Gehaltserhöhungen oder ähnliches, ist ja eine Zurverfügungstellung von Kapital. Also da muss man sich das sehr genau angucken, ob die Situation das hergibt. Aber dieses Beispiel von den Flugwerken Pfalz zeigt, dass da durchaus Chancen liegen. Es gibt auch noch andere Beispiele. Die Flachglasfabrik Wernau hieß sie, glaube ich, in der Oberpfalz. Ein Erfolgsbeispiel für so eine Abspaltung im Prinzip. Die sind abgespalten worden, von der Belegschaft übernommen worden und haben Erfolg. Da hat die Belegschaft dann, glaube ich, die Anteile nicht verkauft, sondern hält große Teile und das Unternehmen ist sehr erfolgreich am Markt. Also man muss da, glaube ich, sehr sorgfältig die Situation prüfen, ob das eine Option sein kann. Und ansonsten müsste man eigentlich den Vorständen deutlich machen, welche positiven Performance-Effekte einfach mit diesem Instrument verbunden sein können. Und der optimale Beteiligungsgrad, der liegt an der Stelle bestimmt nicht bei 2,3%. Auf die Belegschaft bezogen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das 7-8% der Mitarbeiter in Deutschland, die in irgendeiner Form an ihrem Unternehmen beteiligt sind. Aber das hat noch Potenzial. Also das war für mich auch eine Frage, das steht auch praktisch in der Einleitung meiner Arbeit. Also wenn man jetzt festgestellt hat, in Deutschland sind schon alle beteiligt, dann ist das ja auch kein Krisenbewältigungsinstrument mehr, weil also ein Instrument erschöpft sich ja immer dann, wenn schon allumfassend sozusagen angewendet wird. Aber da Deutschland dort auch im internationalen Vergleich eher, positiv noch gesprochen, im Mittelfeld liegt, also recht abgeschlagen eigentlich ist, im Vergleich zu anderen Ländern, hat das in Deutschland noch richtig Potenzial und bietet also noch Handlungsspielraum, den man nutzen kann, um zum Beispiel die Beteiligung am Produktivkapital, diese Schere, zumindest sich nicht weiter öffnen zu lassen, aber auch um Unternehmen, die in eine Schieflage geraten sind, in einer besonderen Situation unter Umständen über so ein Instrument retten zu können, aber auch um Mitarbeiter einfach in Turnaround-Prozessen zu beteiligen, die sonst Beiträge leisten, die schlichtweg nachher weg sind. Also als der Berggrün Karstadt gekauft hat, da war der Beitrag der Mitarbeiter im Prinzip, den sie im Turnaround-Prozess geleistet haben, der war ja erheblich, also wurde ja auf erhebliche Summen wurden dort ja verzichtet, der war dann einfach weg. Also es geht jetzt nicht darum, um dieses kumulative Risiko zu erhöhen, sondern um Beiträge auch nutzbar zu machen, die ansonsten schlichtweg verpuffen oder weg sind. Also jede Bank hat eine Reihe von Maßnahmen, die sie in so einem Prozess ergreift, um dafür die Zukunft Besserungsscheine und was nicht noch alles zu etablieren. Und die Belegschaft, die leistet Beiträge, die vom monetären Beitrag her sicherlich in ähnlicher Höhe liegen. Und wenn es gut gegangen ist, ja, dann haben sie halt ihren Arbeitsplatz gerettet, aber die Beiträge sind weg. Es gibt klare Anforderungen an die Politik, also ich selbst war in entsprechenden Expertengesprächen, hat sich das genannt, von der Hans-Böckler-Stiftung und der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dabei, wo solche Anforderungen an die Politik, wie müsste man im Prinzip eine Steuergesetzgebung und so weiter reformieren, sodass man stärkere Anreize für Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland schafft? Welche Rahmenbedingungen müsste man da schaffen? Das liegt alles auf dem Tisch. Vielleicht ist der politische Wille noch nicht mal einzig und allein das ausschlaggebende Kriterium, aber es gibt halt zurzeit zu viele Brandherde und zu viele Baustellen, die dann leider Gottes als wichtiger wahrgenommen werden als sowas. Und dann wird es nicht aufgegriffen. Also das ist sicherlich ein schwieriges Thema, sagen wir es einfach mal so.
Mitarbeiterbeteiligung wird leider viel zu selten als Krisenbewältigungsinstrument eingesetzt. Keine Mitarbeiterbeteiligungsform wirkt sich negativ auf Krisensituationen aus. Im Zweifel bringt eine Mitarbeiterbeteiligung zwar keine positiven Effekte für die Krisenbewältigung, aber sie wirkt niemals krisenverstärkend. Über Erfolgsbeteiligungen oder Kapitalbeteiligungen bekommen Unternehmen die stärksten positiven Effekte, denn über Eigenkapital fühlen sich die Arbeitnehmer auch emotional an das Unternehmen gebunden. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung Mitarbeiterbeteiligung zur Krisenbewältigung. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an Dr. Hendrik Steinhaus, der mir diesen Mitschnitt zur Verfügung gestellt hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist.